Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge vom Delta Quadranten. Wir sind zurück, diesmal allerdings zum letzten Mal, um den Erstwatch von Star Trek Raumschiff Voyager mit dem guten Micha zu beenden. Ja, und da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, hallo Micha.
Hallöchen. Also ich habe ein lachendes Auge und ein noch lachenderes Auge, dass es endlich rum ist.
Ja, sei doch nicht traurig, danach kannst du dich auf 15 Staffeln Supernatural werfen.
Lass da mal.
Da erwarte ich auch diese Geschwindigkeit, die du da drauf hattest, weil wir haben ja gefühlt erst vor einer Woche über die 6. Staffel geredet und die ersten Folgen von der 7. Staffel. Und dann habe ich gedacht, naja, wird sicher so 3-4 Wochen brauchen, bis du mit der Staffel durch bist. Und dann hat sich der Urlaub bei dir bezahlt gemacht. Du hast mir irgendwie, ja, ich bin die und die Folge gedacht, ich weiß, kann doch nicht. Kann nicht sein, das ist ja schon fast am Ende und so. Nee, ich gucke jeden Tag und so.
Ja, kennst du das, wenn du einfach nur noch mit einer Sache abschließen willst, um jeden Preis?
Ja, klar.
Ja, aber der Urlaub hat sich auch bezahlt gemacht. Also während die Kinder im See waren, hatte ich ganz nerd-like in meinem Zelt gelegen im Schatten und hat Voyager geschaut. Und ich glaube, ein Haufen Gäste rundherum von dem Badeort hielt mich für wahnsinnig.
Ehrlich gesagt, ich auch ein bisschen. Also wenn ich mir die Temperaturen der letzten Tage ansehe, ganz ehrlich, da hätte ich mich auch lieber ins Wasser geworfen.
Ja, war ich ja immer so zwischendurch.
Ja, ich hoffe, du hattest keine kritische Versorgung mit den notwendigsten.
Geschickte Überleitung.
Die erste Folge, die 5. von der 7. Staffel, über die wir sprechen, das genau. Ist eine Holodoc-Folge, nämlich der gute Holodoc wird entführt und muss dann Frondienste als Arzt leisten und da gibt es dann so ein ganz komisches, ja, im Prinzip gibt es da so eine Art Gesundheitssystem, womit so bestimmte, ich glaube...
Also
so bestimmte
ich würde nicht sagen Gesundheitssystem, allgemein würde ich sagen, so ein ganz komisches System, wo Leute eingeordnet werden nach ihrem... Nutzen. Was sie der Gesellschaft bringen, genau
nach ihrem Nutzen. Und je höher der Nutzen, umso höher ist das sind die Medikamentendosen, die du bekommen kannst und je besser ist die Versorgung und je schwächer du bist oder je unwichtiger dein Beitrag quasi für die Gesellschaft ist, umso weniger bekommst du und das ist natürlich nicht gut. Und der gute Holodoc schafft es mit einem kleinen Trick, so ein bisschen seinem örtlichen Entführer quasi so ein bisschen die Augen zu öffnen. Dass es halt nur das Ganze nur cool ist, wenn man auf der privilegierten Seite ist.
Ja, so
nicht auf der anderen Seite.
So ziemlich zum Schluss. Also er erstmal will ja sein quasi Chef auf dem Planeten, will ja gar nichts davon wissen. Und der Arzt, dem er zugeteilt wird, dem setzt dann so Gedanken im Kopf rein, naja, das Ganze klappt ja nur wie Angebot und Nachfrage, deshalb muss er ja schauen, dass immer genug Medikamente geordert werden. Und die Medikamente gibt er dann halt auf der Armenstation weiter. Und am Schluss treibt das dann wirklich auf die Spitze, dass er halt als einer von seinen, ich sag jetzt mal, Schutzbefohlenen stirbt, einen bildet er ja mehr oder weniger zum Arzt aus, dann dreht er halt richtig ab und ich glaube, er hat er nicht noch dem Chef irgendein Virus sogar injiziert oder irgendwas gemacht, genau. Und sagt dann, ja, sorry, ich kann nicht helfen, da fehlt die Freigabe für von oben und er treibt es dann ja wirklich auf die Spitze. War so eine ganz okaye Folge.
Ja, es ist eine okaye Folge.
War eine okaye Folge, war. B-Plot war nicht viel. Die Voyager sucht halt nach dem Doktor währenddessen, geht so die Spuren nach und nach ab von diesem windigen Händler, der ihn geklaut hat.
Ja, es ist, der Holodoc macht eine, also ist eine gute Folge, gibt ein bisschen eine moralische Botschaft, die gut ein bisschen mit dem Holzhammer kommt.
Ja,
und der
ja.
Holodoc liefert eine gute Performance, also ist durchaus eine gut ansehbare Folge. Ja, wir hatten schon
die Geschichte war schon aber so 0815. Also das war jetzt auch was man eigentlich schon tausendmal gefühlt gesehen hat in allen möglichen, dann nimmt man Sci-Fi überall eigentlich. Gibt, glaube ich, fast in jeder Serie so eine Folge drin.
Ja. Ja, das gibt's auch in der nächsten Folge, eingeschleust. Das ist nämlich der gute Barclay ist wieder da.
Ein Hologramm von Barclay.
Also ein Hologramm von Barclay. Und das ist die Folge, die ich das letzte Mal verwechselt hatte.
Genau.
Und er wird vermeintlich von der Sternflotte geschickt und hat eine Möglichkeit einer Technologie, mit der er die Voyager zurückbringen kann über so ein Wurmloch. Aber eigentlich ist das Hologramm quasi von den Ferengi gehackt worden und neu programmiert worden und man will sie quasi in eine Falle locken, um quasi die Borg-Technologie zu bekommen. Die Crew soll sterben, aber man möchte halt das Schiff halt bekommen.
Genau. Die Ferengi sind auf die Nanosonden von Seven of Nine aus.
Genau.
Und es ist was? Passiert ist das Ganze ja dadurch, dass Wretch eine Freundin hatte, wie sie später herausstellt, die halt eigentlich ein Davo-Mädchen ist, was für den Ferengi arbeitet. Und das war schon ein bisschen witzig gewesen, wie sich das so rauskristallisiert. Da war ja in dem Moment war ja dann alles klar gewesen.
Ja, auch diese Momente, ist es nicht so, dass, wir sehen ja auch Deanna Troi, ne?
Ja, das ist wo er sie im Urlaub quasi dann wirklich stalkt.
Wo sie so im Bikini am Strand ist Will soll auch bald kommen, ne, ist aber noch nicht da irgendwie.
Genau.
Und Barclay taucht dann halt auf, weil er halt Liebeskummer hat und wie er sich auch so die Nase eingecremt hat.
Das, war, gegen das war sehr so, cheesy, ne? mit so einer blauen Paste, glaube ich.
Ja. Ja, es geht halt darum, dann quasi das zu verhindern, wird die Voyager erkennen, dass das Barclay-Hologramm, dass damit irgendwas nicht stimmt und dass sie das nicht durch dieses Wurmloch zu in den Alpha-Quadranten kommt, kann das rechtzeitig verhindert werden? Kann es natürlich. Und es wird dann auch über so einen Trick gemacht. Man programmiert halt das Hologramm halt um. Ne? Und man legt dann halt quasi die Ferengi genauso rein. Also Barclay legt sie quasi genauso rein, wie sein Hologramm missbraucht wurde halt. Ne? Ist ehrlich gesagt eigentlich eine ganz coole Folge, finde ich.
Ja, die könnten mal wirklich cool wechseln. Ich mag die Barclay-Folgen allgemein.
Ja. Barclay passt gut, ne?
Ja.
Das ist wirklich so, ne?
Das war eine Bereicherung gewesen, auf jeden Fall. War auch witzig, wie gesagt, mit dem Tabo-Mädchen. Und Ferengi, Ferengi finde ich immer ganz cool.
Es war so ein bisschen aber ein Rückschritt wieder bei den Ferengis, ne? Also es waren so ein bisschen die TNG-Ferengis
ne? So ein bisschen.
Ja, es war nicht die DS9-Ferengis irgendwie. Ja, aber ich mag die ja auch irgendwie. Und naja.
Körper und Seele. Alter, das war eine Aufschrei-Folge für mich. Wirklich, da dachte ich mir, Alter, das können die so nicht gesendet haben. Also ich glaube, wenn du das heute so bringen würdest, so die ersten 20 Minuten, da wird das Internet, glaube ich, brennen bei einer aktuellen Folge.
Die schlossen ab mit einer Außenmission, glaube ich, ne?
Das war die Geschichte, wo der Doktor Seven of Nine quasi übernommen hat. Also er hat sich geflüchtet, also umgekehrt. Es war so, dass eine andere Spezies ortet halt den Doktor, beziehungsweise photonisches Leben. Bei denen gab es wohl einen Aufstand der photonischen. Ich hasse diesen ganzen Plot um Hologrammwesen. Jedenfalls blieb dann nur halt die Flucht, dass der Doktor sich in Seven of Nines Implantate flüchtet. Und hat sie dann aber übernommen. Seven hat das gar nicht gewollt oder gar nicht richtig mitbekommen. Und er wandelt dann noch so ein bisschen mit dem feindlichen Captain an in Sevens Körper. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, das ist brutal.
Das kannst du heute nicht mehr bringen.
Brutal? Das kannst du allgemein nicht bringen. Das war ja wirklich quasi eine Vergewaltigung. Und Seven beschwert sich ja dann auch noch wirklich übelst darüber. Da denke ich mir, Alter, das passt gar nicht ins Bild. Und es wurde ja dann im Laufe der Folge, wurde es dann halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so nicht relativiert, aber so ein bisschen witzig halt alles dargestellt und so. Es wurde ja dann auch noch witzig.
Bleibt, ja.
Aber der Anfang war schon hardcore, ey. Aber wirklich. Ja.
Body und Soul heißt die Folge im Original.
Ja. Witzig war es dann nachher schon irgendwie, ne? Als dann der Doktor, wie rum war es noch? Er wurde ja dann irgendwie massiert von der eigentlichen Partnerin von diesem Captain, wo er dann so zurückweicht. Es war schon witzig gewesen, aber anfangs dachte ich mir, Alter, nee, das geht gar nicht, das kannst du so nicht bringen.
Definitiv, ja. Ja, dann sind wir bei Nightingale. Das ist eine Harry Kim-Folge. Harry Kim. Harry Kim kriegt endlich mal ein Kommando. Frachter, glaube ich, ist das, ne? Und er ist mit dem Data Flyer unterwegs.
Die Folge war total stereotyp gewesen.
Ja,
und dann aber total, wie Harry dann so abdreht und dann so, ja, nein, aber ich bin Captain. Und dann richtet er ja das Quartier noch ein für diese gefühlte 2-Stunden-Mission, wo er sich dann so einrichtet häuslich. Und jeder merkt halt, er hat es eigentlich gar nicht drauf, außer er selber.
Ja, das könnte man komplett an den Charakter dran schreiben, ne? Ja, es ist halt einfach, Harry Kim braucht nochmal eine Folge und er braucht endlich mal so ein bisschen Kommando, weil wurde mal Zeit halt, ne? So nach dem Motto, das ist so ein bisschen die Folge, finde ich auch, genau.
Ja, das war, genauso Fleisch und Blut, wieder eine Folge mit photonischem Leben, ihr steht drauf.
Das war so deren Ding irgendwie, ne? Als sie mit den Borg durch waren, war es das Hologramm und dann jetzt ist es der Aufstand, der Hologramme und und es wird gleich ein Zweiteiler draus gemacht, wo auch, ich glaube, ist es nicht sogar so, dass der Doc sich den aufständischen Hologramm anschließt erst und so und mit denen zusammen dann irgendwie arbeitet?
Ja, also der Doktor tut ja eigentlich die Voyager mehr oder weniger verraten, schließt sich auf die Seite der Hologramme und der Anführer von denen, ein bajoranisches Hologramm.
Stimmt, genau, ja.
Dreht ja immer mehr ab, sieht sich ja als Gott und Erlöser. Aber ganz ehrlich, als der dann andere Hologramme dann quasi eingesammelt hat, beziehungsweise gerettet hat aus dieser Minenanlage. Und die waren dann halt strunzdumm, ne? Die wussten gar nichts außer Erz abzubauen. Da dachte ich mir, ach nee, das hast du jetzt ja nicht kommen sehen, ne? Was ein Scheißplot.
Ja, es ist eigentlich so auch so ein Data-Plot, ne? So ein bisschen, man kann mehr sein als seine eigene Programmierung und so. Und manchmal halt auch nicht. Manchmal ist vielleicht nur ein Replikator, nur ein Replikator halt. Ich muss sagen, ich hab mir auch ein bisschen schwer getan. Es gab ein paar gute Sachen mit dem photonischen Leben quasi, aber natürlich ist es einfach auch irgendwie so ein bisschen, ne? Und gerade, dass man daraus einen Zweiteiler gemacht hat, das fand ich eigentlich besonders verwerflich, denn dafür war nicht genug Story da. Einzig schöne Moment bei diesem Zweiteiler für mich ist am Ende das Gespräch mit Janeway, wo der Holodoc, ist es da nicht, wo er sagt, hier ist mein Transmitter, ich bin bereit, so die Strafe quasi in Empfang zu nehmen und würde verstehen, wenn sie meine Freiheiten beschränken jetzt. Ne?
Genau.
Und sie es nicht macht.
Ja.
Ne? Und das ist eine schöne Szene, muss ich sagen, weil er hat, wie du schon gesagt hast, er hat sie ja verraten.
Ja, also was heißt schön, ich konnte es eigentlich gar nicht nachvollziehen.
Nee.
Aber auf der anderen Seite, er ist ein Hologramm. Ich glaube, er hat sowieso kein Zeitempfinden oder so. Was hätte es gebracht, wenn man ihn jetzt 7 Tage irgendwo weggesperrt hätte oder so?
Ja.
Wäre ja Quatsch gewesen.
Komplett, nee, du hättest es dann schon beeinschränken müssen, dass er zum Beispiel nicht mehr nur raus kann aus dem
das, der Krankenstation, das hätte man zum Beispiel
wenn er
im
Notfall
können,
ist und so, dass er nicht mehr so. Aber weißt du, das, da ist einfach auch die Beziehung der beiden schon so weit. Und deshalb umso verrückter ist dieser Verrat von ihm quasi eigentlich, ne?
Tatsächlich. Die war stellenweise, war die sogar recht spannend gewesen. Also ich fand die schon recht spannend an manchen Stellen, wie es so Stück für Stück dann in der Atmosphäre von dem anderen Planeten und wie sie sich gegenseitig ein bisschen belauern. Es war nicht schlecht gewesen, aber ich habe halt ein Problem mit dieser ganzen photonischen Lebensstory. Wurde ich absolut
tatsächlich nicht so gut funktioniert, ja. Ja, Abstammung ist eine Tom Paris-Folge, glaube ich. Es geht um das Kind, was die beiden bekommen sollen. Ne?
Das
ist ja irgendwie wieder mit ihrer Kindheit und pipapo.
Mit ihrem Vater und sie wurde gehänselt wegen ihrer klingonischen Herkunft. Und sie hatte damals ja ein Gespräch von ihrem Vater gehört, wie schwer er es doch hat, mit 2 Klingoninnen zu leben. Und der Doktor zeigt ihr dann halt ein holographisches Bild von ihrem ungeborenen Kind. Und da sieht man dann diese charakteristischen Stirnwülste dann. Und Belana ist direkt total geschockt. Oh mein Gott, sieht ja klingonisch aus. Und daraufhin will sie dann den Doktor so umprogrammieren, dass er halt Anpassungen an dem noch ungeborenen Kind vornimmt, sodass halt diese ganzen klingonischen Charakteristika verschwinden sollen. Harter Tobak eigentlich. Richtig harter Tobak.
Ja, und tatsächlich.
Glaub aber auch, ich weiß nicht, ob die das dann wirklich so gemacht hätten, nur weil sie als Kind gehänselt wurde.
Ja, das ist, ich weiß auch nicht.
Also ich fand es schwer asozial, dass er halt Paris dann da so komplett rausgenommen hat. Ne? Sie hat das ja komplett für sich allein entschieden und gemacht. Und auch da, ohne Konsequenzen eigentlich am Schluss.
Ja,
also das kreide ich der Staffel auch so ein bisschen an. Es gibt keinerlei Konsequenzen. Und da kommen wir ja noch bei Endgame ganz extrem dazu. Es ist wirklich eine Staffel ohne irgendwelche Konsequenzen.
Ja, das stimmt. Tatsächlich ist auch dieses Umprogrammieren vom Holodoc ist ja auch alles moralisch nicht ganz so einwandfrei. Ne? Also das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt. Da wird dann auf der einen Seite wird dann über Rechte und ne, sie sind ein komplett vollwertiges Crewmitglied, aber bei jeder Gelegenheit ne, wird da was am Speicher gemacht halt. Ne?
Ja.
Das ist halt echt, ja. Naja.
Ja, jedenfalls am Schluss lassen sie es dann ja so, wie es ist. Gibt ja doch noch ein Happy End und
ja. Das ist diese Akzeptanz dann und naja, aber ganz ehrlich, es konnte da auch kein anderes Ende geben, oder? Also das wäre ja wirklich, ne?
Ja, es hätte schon könnten. Das wäre halt dann wirklich, das wäre dann, hätte er einen richtigen Stein im Magen zurückgelassen, wenn sie es anders geendet hätten.
Das hätten die nicht gemacht.
Nur dann hätten wir das Ganze auch müssten weiterspinnen, dann hätte er auch wirklich dann zwischen Belana und Tom einen Riesenbruch hätten müssten passieren.
Da war keine Zeit mehr für.
Der wäre ja dann auch passiert, mit Sicherheit.
Also, ja, das denke ich auch, ja. Aber ich glaube, das ist dann, ihr wisst, am Ende Status Quo von der Folge,
ja.
Ne?
Ja, ja, immer. Immer. Status Quo. Es ist, am Schluss kommt ein riesiger Sort und Ramboard haut ihn um und dann ist es wieder gut.
Das ist so geil. Volle Infanterie. Richtig. Ja, bei Zersplittert ist ja eine Zeitanomalie-Folge auf der Voyager, in der ehrlich gesagt, ich habe die noch ganz witzig eigentlich in Erinnerung, und tatsächlich als eine ganz gute Chakotay-Folge tatsächlich in Erinnerung. Korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber er muss doch irgendwie dann über diese Zeitebenen, die unterschiedlich auf dem Raumschiff sind,
genau,
dann diese Rettungsaktionen koordinieren.
Die Voyager kommt in so eine Anomalie rein. Und
natürlich,
alle paar Stücke vom Schiff oder ich sag mal, das Schiff wird in viele, viele verschiedene Ebenen getrennt, die alle auf verschiedenen Zeiten dann spielen. Und Chakotay kann halt zwischen diesen Zeiten hin und her wechseln. Das ist dann wirklich so, es gibt dann immer wieder quasi solche Durchgänge. Und wenn er durchgeht, ist er in einer anderen Zeit wieder. Was dazu führt, dass Seska nochmal vorkommt, Wirks. Janeway ihn halt noch gar nicht kennt, weil sie weiß noch gar nicht, was alles passieren wird. Das ist also wirklich noch vor dem Fürsorger. Ja, es wird wild hin und her gesprungen.
Ich mag die Folge irgendwie.
Ja. Ich fand es halt
super,
auch.
Aber irgendwie fand ich das mal, sie haben es jetzt halt einfach mal so ein bisschen, es ist halt mal so ein wilder Mix gewesen aus verschiedenen Zeitzonen halt. Und nicht nur so ein oder zwei, sondern halt, man ist jetzt einmal in einer anderen, sondern dieser Wechsel.
Ja, nee, wie gesagt, die Folge war okay, ja. Das war auch so seichte Unterhaltung. Die war jetzt nicht wirklich schlecht, aber es war halt ganz witzig, ihm zusammen mit Janeway zu sehen, wie er Janeway halt nach und nach erzählt so ein bisschen, was passiert, aber immer wieder nicht komplett erzählen will, wie es ausgeht, um halt nicht den temporalen Zeitstrom und so zu beeinflussen, wobei das eigentlich auch Quatsch ist, weil in dem Moment, wo er seine Mission ja erfüllt hat, war ja eh nochmal der Status quo und es wurde ja alles geretconnt. War ja dann sowieso, hatte ja auch wieder keinerlei Konsequenzen. Ja.
Bei Chakotay bin ich immer ein bisschen nachsichtig, wenn es mal ein bisschen okay ist, bin ich schon zufrieden. Bei ihm, er hat nicht so viele.
Nee, gute. Normalerweise hat es immer irgendwas mit Ureinwohnern zu tun, seinem Krafttier.
Geil, sie ihn aber auch wirklich so krass reduzieren eigentlich. Ne?
Ja. Das ist immer das Krafttier fehlt noch.
Kommt eine Folge, die ich wirklich gut in Erinnerung habe. Reue, nämlich ein Gefangenenschiff, was quasi havariert. Die Voyager rettet die Leute und da drin sind Gefangene und ihre Wärter und die müssen zur Hinrichtung quasi geflogen werden. Und und einer dieser Gefangenen empfindet dann halt, ich glaube, da ist, was war denn das? Das war.
Nee, es ist, also einer wird verletzt. Ich glaube, er wurde verletzt und der Doktor hilft dann mittels der Nanotechnologie von Seven.
Ja.
Bei ihm im Gehirn alles wieder so weit zu richten. Und dann stellt der Doktor fest, dass er aufgrund von, ich sag jetzt mal, seinen Hirnstrukturen, die er hatte, musste er halt böse werden. Oder konnte gar nicht, hatte kein Gewissen. So rum war es.
Das war der schwierige
Teil
der Folge.
Er hatte kein Gewissen. So, und der Doktor richtet das Ganze und auf einmal hat er dann ein Gewissen. Und hätte nie im Leben die Taten, die er begangen hat, wirklich begangen. Hat er aber. War aber dann ein anderer Mensch durch den Doktor. Und dann geht man halt in Berufung, er bandelt ein bisschen mit Seven of Nine an, was ich auch in der Folge wirklich als ein bisschen so nachvollziehen konnte. Und
Jeff Kober spielt das, der macht das sehr gut übrigens.
Die waren alle gar, auch der, es gab ja noch einen Gefangenen, der probiert sich bei Neelix einzuschleimen.
Ja, Ryo, hier wird von FJ Ryo gespielt, Jolek. Den haben wir auch schon bei Deep Space Nine gesehen. Das war der Typ, bei dem am Ende, also der in der 100. Folge gestorben ist, bei dem am Ende Worf und O'Brien dann am Sarg gesessen haben und die Nacht waren und die in der Nacht die wilden Tiere abgehalten haben. Ne? Und der hat schon mal in mehreren Folgen mitgespielt. Da war immer so ein Crewman in der, im Maschinendeck, der Defiant.
Ja, gespielt auch.
Ja, ich muss sagen, ich ein bisschen problematisch finde ich dieses mit der Gehirnstruktur verändern Ding, das finde ich ein bisschen problematisch, aber grundsätzlich das so dieses ganze Thema mit, ja, was ist denn, wenn der das irgendwie jetzt so bereut, wirklich bereut und es tatsächlich irgendeinen Faktor gegeben hat, weshalb das ihn dazu irgendwie gebracht hat und es gibt ja kein Happy End in der Folge. Nee. Und das muss ich sagen, das fand ich schön. Ja. Hätte man muss ja am Ende irgendwie quasi vor den Familien seiner Opfer quasi Reue zeigen.
Die Familie der Opfer legt immer das Strafmaß fest, beziehungsweise die entscheidet drüber. Was dann
das ist auch total ein geiles Rechtssystem, oder?
Ist krass, ja. Mein Gott, wäre noch gar nicht mal so unrealistisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch in manchen Kulturen oder so durchaus Verwendung wird finden. Aber schon krass gewesen, ja. Und die lehnen es ja dann ab, ne? Die lehnen ja dann diese Berufung, diese Einlegen einfach mal ab.
Ja, richtig. Richtig. Und somit haben wir kein Happy End, aber die gute Seven hat ein paar Lektionen wieder in Menschlichkeit dazu bekommen und wir haben eine ganz unterhaltsame Folge halt bekommen. Ich fand auch diese Gefangenenzellen da auf dem Deck ganz interessant.
Ich fand das immer witzig, dieses Loch, wo sie dann das Essen durchgeschoben haben.
Ja.
Das ist im Kraftfeld so ein kleines Loch, wie so eine Küchennische.
War niedlich irgendwie, ne? Das in so einem kompletten Kraftfeld halt, ne? Ja, ja.
Das war ganz witzig.
Ja, da gibt es ja dann eine Aktion, wo er sich dann nicht beteiligt am vermeintlichen Ausbruch und so, weil er sich schon so weiterentwickelt hat, so Reue halt
empfindet. Genau, gibt dann den Phaser halt seinem Wärter weiter, damit er die anderen dann in Schach halten kann.
Ey, weißt du was, da hätte man zwei Teile draus machen können, statt aus hier der photonisches Leben-Geschichte.
Ja.
Aber bevor wir weitergehen, wir müssen weitergehen, denn wir gehen jetzt, wir treffen jetzt nochmal die Klingonen. Ein klingonisches Schiff, ein altes klingonisches Schiff.
Ein D7-Kreuzer, oder?
Ein D7-Kreuzer ist in Delta-Quadranten gelandet und greift natürlich sofort die Voyager an, aber...
Da sind wir auch wieder bei einem meiner Lieblingsthemen. Sachen aus dem Alpha-Quadranten, die im Delta-Quadranten gestrandet sind.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass wir genau hier auf sie treffen?
Ja gut, das war ja die Prophezeiung, ne? Stimmt ja dann wohl alles.
Ja, eine klingonische Prophezeiung und der Aufstieg des Bürgermeisters. Achso, das war eine andere Prophezeiung. Ja, genau, und dann, dann gibt es eine vermeintliche Versuch, die Voyager halt zu übernehmen. Was irgendwie von Anfang an, es sind halt auch die alten TNG-Klingonen irgendwie, ne? Mm-hmm. Also, es ist halt irgendwie, man hat von Anfang an, gut, B'Elanna hat noch so ein paar Momente. Aber es ist halt so eine, ich hatte bei der Folge so das Gefühl, ja gut, die wussten jetzt auch nicht mehr, was sie mit dem Klingonen-Make-up machen sollten, seit Deep Space Nine vorbei ist und gesagt, ach, das Schiff ist bezahlt und so, das machen wir nochmal, ne? Ja, aber ist tatsächlich, alles okay, aber auch nichts.
Also die Klingonen leiden ja noch an so einer Krankheit und man schafft es ja dann am Schluss noch, die Krankheit dann zu besiegen. Aber wo hatten sie die Klingonen? Hatten sie ausgesetzt, glaube ich, auf einem anderen Planeten dann? Das kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen.
Das kriege ich auch nicht mehr zusammen. Weil ich habe mich gerade gefragt, was haben sie mit denen gemacht?
Ja, weil die zerstören ja ihr eigenes Schiff, damit sie auf die Voyager rüberkommen. Sie täuschen ja, einen Warpkernbruch täuschen sie ja vor.
Was eine harte Aktion ist, damit muss es klappen, sonst hast du echt ein Problem mit der Übernahme.
Sondern werden die ja alle da aufs Frachtdeck gebeamt und was auch schon stramm ist, mal so, es waren ja einige, ich glaube 150 oder so, irgendwo um den Dreh, die es dann einfach mal in Klingonen rüber geschafft haben. Sei mal ehrlich, die hätten doch aus der Voyager-Besatzung eigentlich Mus gemacht, wenn sie gut drauf gewesen wären.
Ja, absolut, wenn die einen guten Tag gehabt hätten, meinst du? Ne? Ja, Leute, hier, hab ich gerade warm gemacht, wir können loslegen.
Ja, ich glaube, die hatten sie, glaube ich, auf irgendeinem Planeten, hatten sie die dann, glaube ich, angesiedelt. Die wollten noch dann was eigenes starten.
Wir wollen mal was eigenes starten. Hier sind aber, das ist die Höhle. Ne? Und, aber das ist auch super. Sie haben sie auf dem Planeten ausgesetzt. Sie wollen da was eigenes starten. Die haben wahrscheinlich gesagt, nee, mit der fliegen wir nicht zurück, die hält überall. Da sind wir schneller, wenn wir auf dem Planeten uns ein neues Raumschiff bauen. Ja, dann haben wir eine Folge, die aber gut war. Die Leere. Die Leere, eine Art Bermuda-Dreieck. Eine Leere im Weltraum, in der man gefangen ist und in dem es nichts gibt, außer andere gefangene Raumschiffe. Und die fangen an, sich gegenseitig auszuplündern. Und dann baut quasi Janeway eine kleine Mini-Föderation auf.
Eine Allianz, genau.
Eine Allianz und hält sklavisch an den Gesetzen der Föderation und an den Richtlinien der Sternflotte fest, auch in dieser Leere, in der es nichts gibt, nur mögliche andere Schiffe, die einen ausrauben. Und das ist auch dann das Mittel der Wahl. Damit gelingt es ihr, eine Allianz zu bilden, die dann am Ende in der Lage ist, aus der Leere zu entkommen. Ne, so vereinfacht mal
eigentlich
gesagt.
Eine Folge, aber erinnerte eine mich ein bisschen, Folge erinnerte mich ein bisschen an die eine Folge aus der Animated Series.
Ja.
Als sie auch da mit den Klingonenkreuzer damals zusammen aus einer ähnlichen, also das war jetzt keine Leere oder so, aber da auch mussten wieder ausbrechen.
Also ich mag die Folge.
Die war gut, die war gut. Das Einzige, was mich an der gestört hat, waren diese Wesen, die in der Leere ja anscheinend gelebt haben, ja, die sich dann so komisch nachher durch diese Piepstöne, die der Doktor ihm beibringt, kommunizieren.
Mit den Flöten und so.
Und ne? Die ja dann in der Leere bleiben wollten nachher und ihnen aber helfen, halt noch rauszukommen.
Ja, ja. Ja, die Botschaft war aber klar, Janeway hält an den Sternflotten-Prinzipien fest und das rettet sie am Ende auch, obwohl ihr ja auch von Chakotay unter anderem auch geraten wird, naja, ne? Es ist schon irgendwie so eine sehr knifflige Folge halt, auch weil keine Sterne und man ist da gefangen und es gibt vermeintlich keinen Ausweg.
Die Botschaft fand ich schön. Ich fand die Botschaft schön, dass man zusammen halt mehr erreicht wie gegeneinander.
Richtig.
Und das war Star Trek, das war wirklich, das war eine richtige Star Trek-würdige Folge.
Genau.
Dann die Arbeiterschaft. Die hat mal gut gefallen. Die hat mir richtig gut gefallen. Das war ja eine Doppelfolge gewesen. Mhm. In der sie quasi alle auf dem Planeten waren als Arbeiter, wo immer ein Fachkräftemangel herrscht.
Ja, ja.
Das fand ich so geil. Und sie werden aber alle ihren Gedächtnissen beraubt und bekommen neue Identitäten, dass sie quasi als Arbeiter dann auf dem Planeten sind. Und alle sind eigentlich glücklich, weil es wird ja alles weg, nicht wegoperiert, aber durch Drogen, die sie bekommen haben, halt als Negative so weggebracht. Sie waren alle glücklich in ihrem Arbeiterleben. Janeway verliebt sich ja sogar noch.
Ja.
Wie war's? Paris hat ja in einer Kneipe gearbeitet, wo Belana dann immer ein Trinken geht und verliebt sich dann trotzdem in sie. Die war echt schön. Und zwar, an wem war das? Das war Chakotay, Kim und der Doktor in seiner Rolle als Kommandoprogramm hier. Ja.
Stimmt, genau. Mit den auftauchenden Kommandoemblemen, die dann so materialisiert, genau. Ne, mit den vier Abzeichen. Ja, die ist ganz okay, ehrlich gesagt. Und da fand ich es auch schön, dass sie sich da so einen Zweiteiler so quasi draus gegönnt haben.
Doch, die haben mir richtig
gut
gefallen.
Der ist tatsächlich zu empfehlen. Der ist wirklich gut. Das ist auch der letzte vom Finale, der letzte Zweiteiler der Serie. Und der ist so anders, als man sonst die Zweiteiler kennt. Tatsächlich, weil wir unsere, ich sage mal, Helden ja auch in einer ungewohnten Position sehen, aber
das uns hat noch, es hat noch so ein bisschen was Verschwörungsmäßiges, Akte X-mäßiges, weil ja der Ermittler, der dann arbeitet quasi dann mit ihnen, ja diese Verschwörung aufdeckt, dass halt Gefangene gemacht werden und die ja umkonditioniert werden. Das war schon, hatte so einen leichten Mystery-Touch noch dabei.
Ja, das stimmt schon. Ja, und dann haben wir menschliche Fehler, das ist eine Seven of Nine-Episode halt. Und jetzt sage ich das wirklich ein bisschen, es soll nicht so abwertend klingen, aber es ist halt, sie ist halt mit ihren sozialen Fähigkeiten so ein bisschen unzufrieden und macht dann jetzt Holodeck-Kurse und da wird sie immer exzessiver und versucht dann halt irgendwie so menschliche Erfahrung.
Also sie wird regelrecht abgelenkt von ihren Holodeck-Exkursionen. Da wird ja dieses zarte Pflänzchen gepflanzt, dass sie sich in Chakotay verliebt. Was ich schon nicht so nachvollziehen konnte, weil die beide hatten in meinen Augen irgendwie nie irgendeine Beziehung zueinander. Das hat nie so gewirkt. Also ich hätte sogar mit Kim eher noch abgenommen.
Ja.
Weil irgendwie Kim der ist, der immer nie eine abbekommen hat, aber immer irgendwie überall probiert hat anzubandeln.
Ja.
Hätte ich realistisch ich weiß nicht.
Es ist dieser lange Weg zur Menschlichkeit von ihr irgendwie, aber
da war doch, der Doktor bietet ihr doch dann an, er könnte so operieren oder er könnte doch durch irgendwelche Verfahren dann ihre Implantate irgendwie ausschalten, damit sie menschlicher würde. Und dann entschließt sie sich auch dagegen, oder? Oder verwechsel ich da jetzt
was? Ja, irgendwie sowas kann sein.
Ich glaube, da hat sie sich dann dagegen.
Aber ich fand es ja auch wirklich so ein bisschen das Einzige, was mir da so in Erinnerung geblieben ist, ist dieses mit Chakotay, der Beginn halt
ja, in dieser Folge. Ja, das war auch so.
7 Minuten vor Schluss, das ist genauso wie diese Worf und Deanna Troi-Geschichte auf den letzten Metern bei TNG, weißt du? Na so, ah, komm, die bringen wir, jetzt bringen wir die nochmal zusammen, so quasi auf dem letzten Meter nochmal, so, weißt ja, du? Nee. 7 Jahre nicht und jetzt kommen wir, ne?
Also die Konstellation konnte ich halt gar nicht nachvollziehen.
Ja, das geht mir ganz genauso. Also da ist ja, da bin ich ja eher, ich wünsche ihr mit Raffi viel Glück. Also mit, du weißt, der Raffi aus
dem PK. Ja, ich muss gerade an unseren Raffi denken.
Ja, aber auch gerade. Aber dem wird es den gönnen.
Ich habe mir jetzt gedacht, oh, er hat es geschafft.
Er hat es geschafft. Darf ich ihm auch sehr, darf ich ihm lange applaudieren?
Oh ja.
Die ganzen Abend würde ich sagen, würde ich draußen klatschen für ihn. ja, wer nicht klatscht, sondern schnippt, ist Q.
Alter, der Schauspieler war doch mega ausgesucht.
Super, oder?
Ich fand John wirklich, den hätte ich so richtig abgenommen, dass es wirklich sein Sohn ist.
Es ist sein Sohn, in Wirklichkeit.
Es ist sein Sohn.
Es ist Keegan DeLancey.
Okay.
Es ist kein Witz.
Wahnsinn,
es
ist weil ich habe mir jetzt keinerlei Sohn. Trivia oder so angeschaut.
Nein, es ist wirklich, also es ist, Q ist wieder da und mit seinem Sohn, wir sehen deshalb auch der Titel der Folge Q2. Mhm. Und möchte seinen Sohn erziehen und da denkt er, Picard, keine Zeit, dann lasse ich das auf der Janeway, dann lasse ich das doch mal die
Tante Kathy
machen.
Tante Kathy, genau. Das
wird sich auch fest, ich sag dir, Dreck am Dienstag.
Ja, ja, Tante Käthe.
Tante Käthe.
Hat's gehört.
Genau, so wird's werden wahrscheinlich. Und tatsächlich ist es Keegan DeLancey.
Wahnsinn, weil ich dachte mir noch die ganze Zeit, Alter, der hat ja wirklich die Mimik und so diese Art, ja. Das merkt man ja schon, aber ich hatte jetzt nicht gewusst oder auch gedacht, dass es wirklich sein Sohn ist, aber fantastisch.
Ja, es ist auch eine ganz gute Folge. Es ist zwar allerdings, ich finde, immer noch der schwächste Auftritt von ihm bei Voyager, von den drei, die er hatte, aber immer noch eine ganz okaye Folge halt, ne?
Ja gut, er taucht ja auch gar nicht mal so oft auf. Also gefühlt genau. Ist er 2-3 Mal da, einmal als er absetzt, ja. Dann so zwischendrin, dann am Schluss als er ihn wieder abholt, mehr oder weniger.
Ich hab mich zwischendurch auch gefragt, ob die wirklich irgendwie vorhatten, aus der Figur noch was zu machen, irgendwie da, aus seinem Sohn, weil sie den jetzt zum ersten Mal so und das überhaupt, dass er einen Sohn hat und alles, dass sie ja im Prinzip so ein bisschen rausholen und ob sie da noch was mit vorhatten, aber gut, so kurz vor Ende, ne?
Ja. Glaube ich jetzt nicht, aber es hat auf jeden Fall, die hat auch Spaß gemacht, war ganz
ja, definitiv,
war witzig,
definitiv.
War witzig und wie gesagt, dann ja, erklärt sich das, warum der so gut gecastet war.
Genau, und dann kommt eine Folge, die ich sehr, sehr gut finde, nämlich die Veröffentlichung.
Ja, das war die, wo meine Tochter mich so gespoilert hat im Urlaub, weil sie nämlich vor mir die Folge schon geschaut hat, heimlich.
Voll super. Der Holodoc schreibt einen Holoroman, den wir auch im Holodeck halt sehen können, weil die können ja gespielt werden und er hat einen Verleger im Alpha Quadranten und da schickt er das hin.
Das war mega.
Der veröffentlicht sonst immer nur die Geschichten über Tobi den Tag. Das finde ich auch geil, über diesen klingonischen Hund. Und, aber die Geschichte geht es halt über, ne, dass er als Hologramm auf der Voyager halt unterdrückt wird. Er hat dann so seine Holo-Emitter, es ist dann so wie
der
so
eine Holo-Emitter war mega, so ein riesen Tornister, den er ja,
es soll ja eine Bürde symbolisieren. Und dann sind die alle halt so anders und so, sind anders benannt und so, ne? Tom Paris ist Marseille und so, weißt du?
Ja, also das sehr, war schon mega, aus Paris Marseille zu machen.
Er stellt sie halt sehr schlecht dar, ne? Also die Crew und das Untereinander und das Miteinander der Crew.
Er hat ja anfangs gar kein Einsehen, dass das schlecht wäre. Er sagt ja dann, wenn sie diese Intervention, nenne ich es mal, machen, wo sie alle mit ihm reden und jeder sich so beschwert und ja, nein, das hat doch keinerlei Ähnlichkeit.
Ja, aber das ist jetzt ganz ehrlich, das ist halt gerade da, dass das ja auch visuell ist, ne? Und die auch schon so aussehen, nur mit Schnurrbärten und so. Oder Chakotays immens großes Gesichtstattoo. Nein, das ist, und dann wird dieser Holoroman doch gegen den Willen des Holodocs veröffentlicht und wird ganz oft in der Föderation gespielt und das stellt natürlich die Voyager schlecht dar. Ne, und da ist man jetzt natürlich sehr besorgt, dass die Voyager, dass sie einfach eine schlechte Außenwirkung hat im Alpha-Quadranten. Und dann gibt es, und der Holodoc will das halt, er sieht es ja mittlerweile auch ein, dass seine Freunde sich davon verletzt fühlen.
Ja, will es ja überarbeiten dann.
Will es überarbeiten, aber es ist schon veröffentlicht und der Verleger will das Ding auch nicht zurückziehen. Und dann gibt es ein Gerichtsverfahren, was so ein bisschen in die Richtung geht, wie weit haben Photonen Rechte. Ja,
das
und
ist dann wieder so ein Measure of a Man.
Ja, genau. Also nicht so gut wie Measure of a Man, definitiv nicht, allein so die Verhandlung. Aber es ist eine sehr gute Folge, finde ich.
Die ist mega. Und der Schluss fand ich auch gut, weil er spricht ja, also dieser, was ein Richter oder kann man es Richter nennen oder
irgendwas. Ja, ja, genau.
Er
ja,
spricht ihn dann ja nicht wirklich, sag ich mal, in dem Sinne nicht frei, aber er macht ihn ja nicht wirklich zum richtigen Individuum. Er gibt ihnen ja nur Privilegien erstmal so ein bisschen. Mhm. Also es war ja nur so ein kleiner Gewinn, aber halt schon in die richtige Richtung für einen Doc. Mhm. War witzig, auf jeden Fall. Die war mega witzig. Gut.
Ja, und dann die letzte Szene, wo du diese Hologramme, die alle aussehen, das alte MAN-Programm, ne, die dann irgendwie im Bergbau arbeiten.
Stimmt,
und so.
Stimmt.
Und
stimmt.
Die ganzen Robert Picardos da rumlaufen und sich gegenseitig erzählen, dass es da einen ganz aufrührerischen Rolo-Roman geben soll.
Genau.
So. Aber das ist super, weißt du, weil das auch so, es sieht einfach auch gut gefilmt aus, ne, obwohl du siehst, es ist halt immer der, das haben die ja halt einzeln aufgenommen, stimmt, weißt du, jeder musste halt, ne,
und das sieht gut ganz, aus. Das hatte ich ganz verdrängt, sie ist am Schluss wie die sieben Zwerge, so dieses
Ja, ich hatte den einen, der einfach dann irgendwann dreimal mit der Hacke haut, dann sie auf die Schulter nimmt und einfach an den anderen vorbeirennt.
Mein Ernst, hat dann nur gefehlt, dass einer singt, hi ho,
hi ho. Hi ho, eternal let me go. Oder hier, oder wie heißt das denn mit hier bei Willy Wonkas? Hier mit Quonka, Wonka, Dippity-Doo, behind the door is nothing for you.
Hätte alles gefasst.
Ja, das ist aber eine schöne Szene, was auch zeigt.
Geil, allein wie er Janeway dargestellt hat, fand ich schon mega, also total.
Mit dem schwarzen Handschuh und so.
Total
und wie dieses Crewmitglied. Aber ich glaube, das macht auch dann am meisten Spaß, sowas zu spielen.
Ja, halt, ne? Ich denke auch, dass die viel Spaß hatten bei der Serie, bei der Folge.
Und er sagt ja, er macht das als künstlerische Freiheit gemacht und er, ein Künstler setzt halt um, was er sieht und er sieht halt seine Freunde und seine Crew, viel mehr sieht er ja auch nicht und deshalb kann er nur das halt verwenden, aber dann wird ihm ja irgendwie auch klar, dass die Außenwirkung halt dadurch auch relativ schlecht ist und so und das ist eine wirklich gute Folge, muss man tatsächlich sagen, echt sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir eine Friendship One-Folge.
Fand ich auch gut.
Muss ich wirklich sagen, Absturz
fand ich auch
einer gut. Sonde, die ist in den Data-Quadranten geschafft.
Wieder hat. Aus dem Alpha-Quadranten.
Ja,
jetzt mal ganz ehrlich, es ist ohne Quatsch, Gregor. Es ist unglaublich eigentlich.
Ja.
Es ist unglaublich. Das einzige Föderationsschiff gestrandet, so weit von daheim. Was begegnet ihm? So nur Zeug von daheim. Nur.
Ja, und ist es nicht sogar ein Auftrag der Sternflotte, den sie bekommen, dass sie diese Sonde bergen sollen? Naja, sie kriegen das sogar als Auftrag quasi und das ist so der erste Auftrag seit
aber
sieben Jahren.
Aber Moment, jetzt muss ich eine kleine Lanze brechen, weil Q hatte sie ja doch ein gutes Stück weiter Richtung Heimat verschlagen. Also vielleicht sind sie da jetzt ja wirklich schon so weit in der Nähe, dass man es abkauft.
Ja, sie sind aber immer noch im Data-Quadranten. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sage das immer wieder, ich hätte bei Q gesagt, Schatzelein.
Ja, ich will.
Gesagt, hier, danke, sag mal mit dem Mund. weißt du, aber warum ihn denn nicht fragen? Er bietet es ja sogar an. Weißt du, Picard hat es gemacht. Picard hat doch gesagt,
komm
weil
doch
der Borg
wieder
beim ersten Borg, der hat er doch gesagt, sie wollen, dass ich sage, ich brauche sie. Bitte, ich sage, ich brauche sie. Weißt du?
Bei Cisco hätte er es auch gemacht, weil er Angst vor Cisco gehabt hätte.
Nicht vor Cisco, von dem Typen, der vor Benny hätte er Angst gehabt. Nee, auf jeden Fall wird diese Sonde geborgen und dann sind aber ein Volk, was verstrahlt wurde, hunderte von Jahren quasi von dieser Sonde und deshalb auch unter der Erde lebt und
pipipo. Nee, nicht direkt von der Sonde. Die Sonde inspiriert sie, glaube ich, dann auf verschiedene Arten mit Antimaterie und so zu forschen.
Ah, genau.
Und deshalb bekommen sie nicht richtig in den Griff und werden halt dann nur noch verstümmelt geboren und geben dann aber der Föderation die Schuld an der ganzen Misere. Was ich eigentlich ein bisschen unlogisch fand. Oder den Plot fand ich ein bisschen blöd. Ja, wenn die Folge war an sich gut, die war spannend und so. Mhm. Es wurde sogar ein Crewman getötet mal wieder.
Ja, da wollte ich gerade dazu einsprechen. Es wird eins getötet als Symbol der Macht quasi von denen, weil die nehmen ja Geiseln halt. Und
ganz ehrlich, in dem Moment wäre der Vorhang für mich gefallen, ne? Da hätte der Planet gebrannt, wenn ich Janeway gewesen wäre.
Das ist auch kein 0815-Crewmitglied, sondern ist tatsächlich eine wiederkehrende Figur. Ich habe nur den Namen jetzt nicht. Aber tatsächlich ist der Schauspieler, der war auch mal im Rennen, das war auch fürs Maschinendeck und der ist uns ganz häufig in der Serie schon begegnet und der hat da seinen letzten Auftritt halt. Und ich fand es schön, dass er nochmal so eine Nebenfigur nochmal so einen Abschied bekommen hat. Und es wird ja auch am Ende ihm nochmal gedacht mit diesem Schiff, was er gebaut hat. Ne? Es wird ja irgendwie irgendwie erzählt, dass er so ein Schiff
dieses
baut.
Dieses Raumschiff in der Flasche, wo dann nur noch die letzte Gondel gefehlt hat.
Die letzte Gondel fehlt. Die Gondel mache ich später. Ich gehe erstmal runter auf den Planeten.
Ich gehe erstmal auf die Selbstmordmission. Wenn ich zurückkomme, mache ich das ganz fertig. Auch,
man muss die Dinge vollenden, bevor sowas ist. Oh. Nee, aber da wird, die kriegt halt, er kriegt da halt nochmal einen schönen Abschied. Das ist jetzt nicht cool, weil mir der Name nicht einfällt, aber.
Nee, mir fällt er ja auch nicht ein.
Ich weiß nur, dass der wirklich Crewman und dass der wirklich häufig dabei gewesen ist, also und auch in etlichen Folgen zu sehen gewesen ist. Und der bekommt halt somit nochmal jetzt mal so eine Konsequenz halt, ne, dass da tatsächlich jemand mal stirbt. Ja, am Ende ist es halt so ein bisschen ja, das übliche Überredungs-.
Man hilft ihm dann, das eine Kind wird geboren, wird auf der Voyager versorgt. Aber ich fand halt nur bei der ganzen Geschichte, fand ich halt den Plot ein bisschen blöd, weil warum sollten die dann glauben, dass die Föderation die Sonde nur geschickt hat mit dem Hintergrund, dass sich mit der Technik diese Zivilisation dann selber auslöscht, damit die Föderation den Planet besetzen kann.
Also ich glaube, aufwendig, oder?
Ich glaube, die hatten auch viel in Telegram-Gruppen abgehangen.
Ja, da würde man heute, da hätte man doch gesagt, da hätte man einmal drüber gestrahlt und gut. Weißt du? Also der Plan ist halt dumm. Der Plan ist viel zu aufwendig. Weißt du? Das ist wie wenn ich dir einen Fußball reinwerfe und hoffe, dass du dann die ganze Zeit Fußball spielst. Du bist da abgelenkt, wenn ich dein Auto klaue.
Was wahrscheinlicher wäre.
Ja. Ja, und dann kommt eine Folge, die ich furchtbar in Erinnerung habe. Ein natürliches Gesetz, Chakotay, Seven of Nine, es geht weiter, sie stürzen natürlich ab.
Furchtbar war die jetzt nicht, aber. Die Handlung hat halt auch auf den Bierdeckel gepasst. Ja, und zwar komplett klar, wie es ausgeht. Am Schluss war noch ein bisschen, der Schluss war noch gar nicht mal so verkehrt, weil sie hatten ja diesen, also sie stürzen ja ab auf einen Planeten, der durch einen undurchdringlichen Schirm geschützt wird und irgendwie rasseln sie ja da durch. So, und dann will man ja Hilfe haben von einer anderen Zivilisation in diesem System und die sagen, nein, das ist tabu, da kommen sie nicht durch, weil sie irgendwann mal wohl Krieg hatten und irgendein Volk, was jetzt schon lange, lange weg ist, hätte diesen Planeten dann halt in dieses Kraftfeld gespannt, damit die Ureinwohner ungestört dort aufwachsen können und ohne Beeinflussung sein können. Sondern am Schluss wollen die ja dann, nachdem sie gemerkt haben, oh, es geht, man kommt durch diesen undurchdringlichen Schild ja doch durch, wollen sie ja dann doch den Planet halt besetzen, besiedeln und machen. Und das wird ja dann wiederum verhindert von der Voyager und dem Delta Flyer, der auch oft irgendwie die Deus Ex Machina ist in meinen Augen in der Staffel. Der kommt auch ziemlich oft noch einmal so aus von hinten und rettet die Voyager. Obwohl es ja eigentlich auch nur so ein Shuttle ist. Ne? Also, der Schluss war gar nicht mal so schlecht, aber die Folge war 0815. Ne?
Ja, komm, weg.
Also wer eine ähnliche Story mal in richtig, richtig gut haben will, dem würde ich das Buch empfehlen, Monument für ein Genie. Das ist
Meine Autobiografie.
Ja, genau. Die handelt nämlich auch von was Ähnlichem, nämlich von dir, wie du auf dem Planeten abstürzt, voller Ureinwohner und denen dann beibringst, wie sie sich in der Zukunft gegen eben solche Typen, die den Planet besiedeln wollen, verteidigen. Der wurde mir empfohlen, damals auf der Brühlcon, wo ich war, und der ist unheimlich gut. Also wirklich cool. Gut.
Meine Lebensgeschichte.
Deine Lebensgeschichte. Ja, Monument für ein Genie.
Ja, aber die kriegt der Nächste nämlich auch, denn Neelix verabschiedet sich in einer Heimstätte. Neelix kriegt eine Abschiedsfolge gegen Ende.
Eine der besseren Folgen.
Tatsächlich ist es so. Es ist, es ist eigentlich eine A-Team-Folge. Ja,
das hatte ich dir geschrieben. Die Folge fühlt sich an wie das A-Team.
Es ist A-Team. Also es ist so, die örtlichen Amish-People auf dem Planeten müssen sich gegen Ausbeuter wehren. Und Hannibal und
Neelix mit einem Haufen Goldketten beladen, schweißt dann was zusammen auf dem Planet, um sich gegen den bösen Sheriff der Stadt zu verteidigen.
Super, oder? Super.
Verliebt sich facemäßig nebenher noch in die Damsel in Distress. Und ist auch warm mit ihrem Kind.
Ja. Also, die haben eine super Geschichte. Also Neelix, Talaxianer, die auf einem Kometen quasi irgendwie existieren. Sie müssen da, aber sie schürfen da ein bisschen und dann werden sie erpresst und man nimmt ihnen das alles weg. Und Neelix sagt, hey, dürft ihr nicht mit euch machen lassen, ich helfe euch da mal. Und er will aber, dann will er die Föderation, also die Voyager nicht mit reinziehen, wegen dem Prinzip der Nicht-Einmischung, was ich nicht ganz verstehe, warum das da gelten soll. Weil die Talaxianer ja offensichtlich warpfähig sind.
Ja, weil, also, weil Montag war.
Ja, weil Montag.
Auf jeden Fall
geht es ja darum, dass Neelix dann sagt, hey, ich möchte denen helfen, und er versucht ja Tuvok erst noch zu überreden, ob er nicht militärisch irgendwie trainieren kann. Wie schon Weiland, Robin von Loxley, lass uns doch mit den Attrappen los. Nein, auf jeden Fall sagt er, ich weiß es gar nicht mehr. Genau, hat dann Tuvok so seinen Freundschaftsmoment mit ihm und sagt, sie wären doch genau der Richtige, der die anführen könnte und so. Und
genau.
Sie haben ja hier viel gelernt.
Ach, genau, am Anfang geht es doch noch darum, genau, dass er zu Tuvok bei einer Party sagt, er wird ihn irgendwann noch tanzen sehen. Und genau, da wusste man doch direkt, am Schluss wird Tuvok mindestens einen Tanzschritt machen. Und so war es ja dann auch. Ja,
richtig, richtig. Genau, und auf jeden Fall macht das dann Neelix, er hilft denen, und dann müssen dann so Schutzschildgeneratoren aufgebaut werden, und da gibt es einen Angriff, und Neelix ist mit seinem Schiff mal wieder unterwegs, oder endlich mal wieder, und versucht, denen zu helfen. Und in dem Moment, wo er fast am Verlieren ist, greift der Data Flyer ein. Und das ist ein schöner Moment, wenn dann plötzlich so der Data Flyer neben ihn fliegt und er doch so ganz besorgt ist, so, aber sie verstoßen doch gegen die erste Direktive, was ich nicht verstehe, wie gesagt, warum da die erste Direktive gelten sollte, das Prinzip der Nicht-Einmischung. Aber Janeway sagt den schönen Satz, ja, aber wir helfen einem Freund.
Ja.
Und dann entschließt sich Neelix, bei seinen Leuten zu bleiben, bei den Talaxianern, und somit die Voyager zu verlassen. Er kriegt dann noch einen Ehrenspalier, wie Weiland, der gute Worf. Und der gute Tuvok macht einen kleinen Wipper mit dem Fuß zum Ende. Einen kleinen Tanzschritt.
Und zwar, also der Abschied von Neelix war wirklich, der war echt emotional. Mhm. Das ging mir wirklich ein bisschen bei, wie er dann so durchging, durch die Reihen, wie sie sich alle noch aufgestellt haben. Mhm. Und auch schon in dem Moment, kurz bevor, wo er noch mit Naomi Watman, dann so sagt er ja, ob er ihr was vorlesen soll. Nein, sie ist jetzt zu alt dafür, ob sie was spielen soll. Ja, nein.
Er wird nicht mehr gebraucht.
Er merkt, weißt du? Genau. Er hat es so mehr oder weniger gemerkt. Sie braucht ihn eigentlich nicht mehr. Also es war echt traurig,
das
schön.
Hat gepasst.
Die war traurig.
Es schön. War so ein Moment, wo man sagt, die Welt zeigt dir doch, dass jetzt Zeit wird zu gehen.
Du hast schön geschrieben. Es war ein würdiger Abschied.
Ja,
das,
definitiv.
Das war ein richtig.
Also, die Figur gar nicht verdient.
Nee, eigentlich gar nicht.
Nee, aber tatsächlich, ich muss sagen, ich freue mich bei der Szene einfach immer wieder, wenn der Data Flyer auftaucht und ihm hilft dann doch. Also ist klar, dass das passiert, dass sie ihn da nicht allein lassen, weil es gibt ja vorher noch dieses Gespräch mit ihm und mit Janeway und Neelix im Gang, wo er sagt, oh, Captain, Sie müssen sich keine Sorgen machen, das wird nicht auf Sie zurückfallen, und darum geht es mir doch gar nicht. Und ja, aber da war ja klar, der taucht auf, aber dieser Moment, wo quasi man dem Freund beispringt und
auch Tuvok, wir haben dann wirklich gesagt, dass Neelix ja so beeindruckend doch wäre und dass er in den letzten Jahren ja so viel dazugelernt hat.
Genau.
Also es war echt schön.
Ja, war gut. Und dann kommt die Folge, wo ich mich gefragt habe, warum die vorletzte Folge vom Finale ist und nicht der Abschied von Neelix irgendwie, oder?
Wahrscheinlich wussten die, dass die letzte Folge gar nicht mal so gut ist und dachten, wir müssen jetzt noch eine ganz schlechte Folge reinschieben.
Das war eigentlich die letzte ganz okay. Ja, Renaissance-Menschen ist, ich weiß auch nicht, Janeway, mal wieder ist Janeway und der Holodog sind entführt worden. Der Holodog wird quasi erpresst, geht dann als Janeway-Double auf die Voyager und ja,
schaltet will was so, von da genau, schaltet so nach und nach die Crew aus,
ja,
verstrickt und, sich ja mehr oder weniger in dieses Lügenkonstrukt, was er aufbaut. Und die gleiche Spezies, die
bei diesen photonischen Dingern zu dumm waren irgendwie.
Die den Doktor doch damals immer beobachtet haben, wo der Doktor seine Tagträume hatte.
Stimmt, das war das,
glaube ich. Stimmt, das waren doch die gleichen gewesen.
Ja, es ist wirklich, also es gibt ein paar Action-Szenen und so, und auch so, wie er so dann Chakotay und Tuvok und so ausschaltet und so, und dieser Moment, wo er dann so diesen Sprung macht im Gang über Tuvok quasi hinweg und so. Ja, okay.
Erklär mir bitte mal den Episodentitel. Renaissance-Mensch.
Verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung. Renaissance-Man ist es im Original. Keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht. Also es ist wirklich eine absolut mittelmäßige Folge. Ja. Also es ist schon oft genug jemand entführt oder abgestürzt worden, dann wird jemand erpresst, damit der anderen Person nichts passiert.
Die war wirklich, die war nicht gut. Die war nicht gut.
Das war gar nicht. Das war wirklich, also es ist echt, wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, Tanja, wenn du
Tanja, ich hatte in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast, hatte ich mal gedacht, Tanja, bist du es jetzt bestimmt.
Ja, denke ich auch. Tanja, wenn du weißt, warum diese Folge Renaissance-Menschen heißt, lass es uns doch bitte wissen. Dank dir. Ja, ansonsten, ja, sind wir beim Endgame. Zweiteiler. Ja, was gibt's da zu sagen?
So viel und doch so wenig.
Ja, es spielt 20 Jahre in der Zukunft eigentlich. Es fängt zumindest da an. Wir sind also eigentlich da, wo Picard ist, ne? Wir haben auch die Kommunikatoren, die bei Picard eingesetzt werden, die ja eigentlich ursprünglich aus dem TNG-Finale sind. Ja, und Admiral Janeway, mittlerweile ergraut, möchte quasi in der Zeit zurückspringen.
Also man merkt, sie hat einen Plan. Es wird ja so ein bisschen nebulös aufgebaut. Ne? Man weiß halt, Red hilft ihr dabei, der Doktor hilft ihr ein bisschen unbewusst dabei. Und man hört schon raus, dass halt nicht alles zurückgeschafft haben. Sie geht ja noch auf den Friedhof, an ein Grab, wo dann nur draufsteht, Chakotay mit den Taten. So und da dachte ich mal direkt an diese Simpsons-Folge, Jay, Humar Jay Chakotay.
Was war denn der Vorname von Chakotay? Gibt's keinen.
Nee, allein das fand ich schon so geil. Es stand nur Chakotay drauf. Sonst geil wäre wirklich,
wenn er gestanden hätte, Humar J. Chakotay.
Oder irgendwas ganz Abstruses, so Bernhard Chakotay.
Bernhard, ich wusste an Bernhard, musste ich auch gerade denken. Bernhard wäre super. Bernhard wäre total toll. Bernhard, Bernie, Chakotay. Ja, genau, es sind also nicht alle irgendwie zurückgekommen. Genau,
Seven of Nine hat es hat's nicht gepackt. Chakotay hat es nicht gepackt. Kim ist mittlerweile Captain, was ich absolut nicht glaubwürdig fand.
Ja, total nicht. Ja, und Tuvok ist krank. Die Krankheit hat sich dann im Finale quasi in der Normalzeit halt schon angedeutet.
Tuvok ist so ein bisschen wie in A Beautiful Mind. Also Tuvok schreibt alles Mögliche nur noch auf dem Boden, rechnet irgendwelche Sachen raus und hat halt nur noch ein paar Konstanten, nämlich dass Janeway ihn immer besucht an manchen Tagen, der Doktor besucht ihn ab und zu und Wretch anscheinend.
Ja, Janeway erzählt halt auf der Uni ein bisschen was über die Borg ab und zu und so. Ansonsten,
wird sie ja noch
so nach so 20 Jahren, das ist irgendwie nicht so cool, dass nicht mehr alle da sind. Da gehe ich nochmal zurück, das machen wir nochmal neu.
Ja, gut, sie hatten ja so einen Jahrestag gehabt. Sie hat noch das gefeiert. Das war doch dann ein offizieller Feiertag. Und sie verlangt sich dann vom Doktor irgendein Medikament, was schon irgendwas mit Chrono oder so im Namen hatte. Und da wusstest du ja schon direkt, wo der Hase hinläuft.
Ja, es gibt da noch ein bisschen was von den Klingonen, was man brauchen würde.
Ja, ich glaube einfach nur, weil. Ein klingonischer Wissenschaftler.
Das passt
wie die Faust aufs Auge, ne?
Nee, pass auf, das passt sogar, weil wir wissen ja seit Discovery, seit der zweiten Staffel, dass die Klingonen die Herren der Zeit sind.
Also ich hätte es cool gefunden, wenn der Klingone von Christopher Lloyd gespielt werden würde, der dann zu Janeway gesagt hätte, pfeif drauf, als sie ihm gesagt hat, wir in die Zeit zurückreisen.
Und das heißt Marty Chakotay.
Genau, das wäre auch was.
Marty Chakotay.
Marty Mac Chakotay.
Mac Chakotay, also Bernhard Chakotay wären super.
Ich bin eigentlich nur auf Bernhard gekommen, weil ich im Moment Maniac Mansion wieder spiele.
Oh ja, stimmt, da habe ich auch mal wieder Bock drauf. Ja, auf jeden Fall macht sie halt dann einen Zeitsprung mit einem Data Flyer, der sich noch zusätzlich extra tarnen kann. Nicht nur tarnen, sondern auch panzern kann. Mhm. Ne? Da gibt es so eine, so wie wer Viper noch kennt aus den 2000er, aus den 90er Jahren, eine extra Schutzschicht fürs Auto.
Es hat sowas ein bisschen Power Ranger-mäßiges. Ja, so. Aus dem Nichts kommt eine Panzerung runter.
Dieser Moment mit der, Batman.
Aber du, gepanzert, der sah Batman schon cool aus, gepanzert.
Definitiv.
Und ganz ehrlich, ich finde auch die Storys aus anderen Science-Fiction-Romanen und so, die ich lese, finde ich das immer interessant, dass man von den Schilden dann mal weggeht und eine Panzerung dann aufzieht, die halt robuster ist. Finde ich nicht verkehrt. Auch wieder bei Perry Rhodan geklaut, muss man gar nichts zu sagen.
Aber ich
finde das immer interessant und hat gut ausgesehen, muss man sagen. Und interessant ist auch noch, den Kontakt zu diesem Klingonen, der wurde ja hergestellt von der Tochter von Paris und Belana.
Herr Ratch ist nochmal da und so, also ja. Alle sind tauchen sie quasi irgendwie nochmal auf.
Ratch ist auch richtig cool mittlerweile, stottert erstmal nicht mehr.
Ja, die sind halt alle 20 Jahre älter geschminkt, also sehr offensichtlich halt geschminkt. Also
oh, das fand ich noch
auch
nochmal.
In Kim
sah echt realistisch aus noch.
Na, ich weiß gar nicht. Kim sah mir auch zu alt eigentlich aus. Weil Kim ist doch eigentlich, muss der doch noch in den 20ern gewesen sein, ne? Und da wäre er dann in den 40ern. Also dafür sah er eher aus wie 60, weißt
Stimmt
du?
Eigentlich, ich bin jetzt in den 40ern. Oh mein Gott, gehalten?
Der kann, eigentlich dürfte der 20 Jahre später, müsste der Mitte, vielleicht Ende 40 sein.
Dafür sah er zu alt aus. Es gibt so Leute, die sehen ihr ganzes Leben jung aus, bis an einen gewissen Punkt. Und dann altern
Ein Tag
die
und dann sofort.
Binnen, genau.
Ja, also Janeway, Admiral Janeway macht dann halt diesen Sprung zurück, muss ja auch lachen, wie sie dem Klingonenschiff entkommt, mit Warp 6 einen kleinen Hüpfer macht und dann hat sie die Klingonen dadurch schon abgehängt. Naja, auf jeden Fall ist sie dann halt auf der Voyager und die Voyager möchte erst in so Nebel reinfliegen, da ist ein Borg-Schiff.
Da bekomme ich schon Kopfweh, wenn Janeway auf der Voyager auftaucht und mit sich selber redet. Und da denke ich mir, ich bin das von so vielen anderen Geschichten geimpft, man kann sich nicht selber begegnen oder so. Dann implodiert das Raumzeitgefüge. Genau.
Ja, so wie Timecop. Weißt du, du darfst dich nicht selbst anfassen, auf keinen Fall anfassen.
Und jetzt sind wir doch wieder bei dem Punkt, wo ich zu dir sagte, eigentlich müsste die Folge heute heißen, wie hat sich
das Wohl der Wenigen ist wichtiger
als alles andere.
Ja, richtig. Weil bei der Story guckt es euch halt an. Es sind wir die Borg, wir haben die Borg-Queen, wir haben auch Alyssa Creek wieder als Borg-Queen da. Und dann wird halt Plan geschmiedet mit dem Transwarp-Netzwerk, mit diesem Borg-Hyper-Netzwerk, dann in den Alpha-Quadranten zu springen und dann parallel dazu auch noch die Borgs und die Borg-Queen so halbwegs zu besiegen. Und das gelingt natürlich. Und am Ende endet es mit der Ankunft auf der Erde mit einem mehr Sternflottenschiffer als beim Picard-Finale übrigens. Mehr verschiedene
Schiffe. Das wollte ich gerade sagen. Qualität statt Quantität, liebe Schreiber.
Genau, bevor wir jetzt noch zur eigentlichen Problematik kommen, der letzte Shot ist dann halt, und das ist auch der erste Shot des Zweiteilers ist ja, dass du die Voyager du siehst ein Feuerwerk, du siehst die Bridge von San Francisco und du siehst die Voyager da lang fliegen und das Ende ist dann halt, dass die Voyager auf die Erde zufliegt, flankiert von Sternflottenschiffen und du siehst da eine Enterprise, eine Galaxy-Klasse und eine Defiant-Klasse. Also quasi direkt daneben. Mhm. Ne? Also siehst du quasi die Schiffe aus DS9 und TNG, die sie quasi eskortieren zur Erde zurück. Das finde ich einen schönen Shot. Aber ich habe halt auch grundsätzlich mit dieser Folge ganz, ganz große Probleme.
Oh ja, oh ja. Ne? Also das ist ein Riesenproblem ist auch schon, gerade wo wir dabei sind, der Schluss. Mhm. Ich hätte mir halt wirklich gewünscht, nach 7 Staffeln, dass sie zumindest dann wirklich den Boden der Erde betreten, dass man richtig sieht, wie sie ankommen. Dass vielleicht noch ein bisschen drauf eingegangen wird, was passiert jetzt mit den ganzen Terroristennasen vom Marquis, die jetzt sofort, einfach mal 7 Staffeln lang auf einmal in Funktion waren, nach Sternenflottenregeln gelebt haben, aber eigentlich ja die Al-Qaida des Systems waren.
Aber geil wäre gewesen, weil wenn du noch gesehen hast, so eine Szene wie Janeway dann nur sagt, Skorpion. Und alle ziehen irgendwie ihre Phaser und phasern die Marquis-Leute. und 7. Ne? Das war von Anfang an so geplant für den Fall, dass sie ankommt.
Also das war so unrühmliches Ende. Ne? Deshalb sage ich ja, bei Neelix, das war richtig würdiges Ende. Und das hier, das war einfach so abgehackt.
Ja, Belana ist noch Mutter geworden und sie sind Eltern geworden. Und Tom Paris ist aber weggeholt worden dann vom Steuer, als er dann ankommt, weil sein Kind ist ihr Kind jetzt eigentlich im Alpha-Quadranten geboren oder im Delta-Quadranten? Ist ihr Kind ein Alpha?
Oder ein Delta.
Ist ihr Kind ein Alpha oder ein Delta? Hä? Wie Kolle sagen würde. Hä? Ja, es ist halt wirklich einmal das, dass man da wirklich keinen Abschied der Figuren gemacht hat, keine Auflösung, keinen Empfang. Das hätte ich mir auch irgendwie alles gewünscht. Ich glaube, Rick Berman hat ja mal gesagt, dass das auch, die wollten das halt eben nicht machen und so. Aber wenn ich mir dagegen das Finale bei Deep Space Nine ansehe, was so großartig war, wo man einfach nochmal eine ganze Folge quasi gegeben hat, die haben ja bewusst.
Ja, oder hol mal gestern, heute Morgen.
Das ist sowieso
alles
geil.
Alles mega und die wirklich hat, ein richtiges Ende gesetzt. Und das hier hat sich angefühlt, einfach wie eine Folge mittendrin, wo du jetzt drauf gewartet hast, was passiert jetzt nächste Woche, wie geht's jetzt auf der Erde weiter?
Ja, da fehlt wie noch eine Folge.
Das und sogar bei Archer's Enterprise war, auch wenn der Schluss da auch versemmelt war, es war trotzdem mehr ein Schluss.
Ja, aus anderen Gründen, das war ja eher
ein Abschied. Ja, aber es war ein Schluss, es war ein Punkt gesetzt und der hat hier irgendwie gefehlt. Also
bei TNG war es ein Abschied der Serie, aber mit dem Augenzwinkern mit, wir gehen jetzt ins Kino. Bei Deep Space Nine war es ein richtig krasses, gutes Serienfinale, das muss ich sagen, weil alleine die Idee, dass sie den Dominion, also ich finde super, dass sie den Dominion-Krieg sogar eine Folge vorher beendet haben, um einfach dann nochmal allen Figuren, was wird eigentlich,
genau.
Was passiert jetzt mit
allen. Das hätte ich mir hier auch gewünscht. Ne?
Das war total, war du hast sie auf der Brücke gesehen und ja, einmal das ist total kacke gewesen und dann halt diese ganze Grundprämisse mit, ach ja, es sind ja jetzt ein paar gestorben und deshalb springen wir mal eben so zurück, beeinflussen die Vergangenheit, Zukunft, ändern das Leben. Eben.
Sie hat, von sie hat wahrscheinlich von Millionen ausgelöscht durch diese Entscheidung und einfach negiert, einfach puff. Weg.
Hier, ein Jahr Hölle. Es ist so ein bisschen dieses Kremmer-Ding, weißt du, wo der Typ dann immer gesagt hat, ja, wir haben damit die Zeitlinie zu 99% wiederhergestellt. Nein, das reicht mir nicht. Nochmal.
Das Einzige, was ich dann noch persönlich sehe, ist, das erklärt vielleicht ein bisschen bei der Folge Zeitschiff Relativity, als der Captain ja meinte, Janeway hätte so temporalmäßig schon einen riesen Bockmist gebaut. Dann könnte man jetzt vielleicht sagen, okay, das war dann wohl die Geschichte, worauf er anspielt. Aber es ist wie bei der Folge auch mit Chakotay und seiner Freundin, als er und Kim wollen ja die Zeit ändern. Die hatten es ja auch schon zurückgepackt. Und als die Freundin von Chakotay dann auch so, ja klar, ich helfe dir, alles zu negieren, alles auszulöschen. Wie gesagt, hier, nimm mal eine Selbstmordpille. Die macht nicht abhängig, schmeckt super.
Ja, das ist moralisch schon komplett fragwürdig, ne? Kim hält sie ja sogar erst auf und dann sagt er hier, ne, wir lassen es in der Familie, weißt du? Ich meine, das ist wie diese Freundin, die Freundin von Chakotay, ne?
Ja.
Wenn das klappt, werden wir uns nie kennengelernt haben. Liebe dich.
Wird niemals passieren. Niemals.
Es widerstrebt einem alles, was man immer so in solchen Serien und so auch bei Star Trek gesehen hat, dass die Vergangenheit eben nicht geändert werden soll und kann oder kann schon, aber nicht soll. Und weil, wer gibt dir das Recht dazu und ne, was für unabsehbare Folgen kann das haben? Und die sind ja gigantisch, die sie da machen. Ne, und jetzt mal ehrlich, es sind 20 Jahre vergangen und sie sagt, aber in den letzten 20 Jahren, da sind aber zwei Leute gestorben und einer ist krank. Nee.
Natürlich, wenn Tuvok bei Zeiten zurückkommt, kann man die Krankheit ja heilen.
Ja.
Der wurde ja dadurch dann auch nicht krank, weil sie konnten ja dann durch diesen Transwarp-Tunnel-Bahnhof-Gedöns dann direkt heim.
Wenn Tuvok der nächste Hitler wird?
Mit Bärtchen.
Ja, das ist alles so, ich verstehe das nicht.
Also cool fand ich die Idee mit diesem wirklich Transwarp-Knoten, dass das halt eine Möglichkeit gewesen ist, heimzukommen. Wäre eine geile Idee gewesen. Auch, dass sie sich innerhalb von diesem Borg-Kubus da irgendwie dann verstecken und durchkommen. Auch das, geile Idee. Die Zeitreise hier zurückdrehen und mit Crumpy Janeway, mit der noch mehr Crumpy Janeway, aber.
Und das ist so egoistisch und auch dieses von, ganz ehrlich, wenn deine Frau zu dir sagt, Micha, morgen früh musst du den Müll rausbringen und dann sagst du, nee, da springe ich 1000 Jahre in die Zukunft, um dass das nicht passiert.
So in etwa. So,
zack, und stehst dann auf so einem Stein um dich herum, alles voll mit Lava und sagst, boah, naja, Glück gehabt.
Ich hab's gepackt.
Müll rausbringen, im Leben nicht.
Genauso, was mich auch gestört hat, diese Panzerung, die sie dann in Rekordzeit um die Voyager gebaut haben. Woher? Mit welchen Ressourcen? Auch wenn die aus der Zukunft kam, nie im Leben hätte das so geklappt.
Ja, das hat mich auch nicht mehr gecatcht, die Borg Queen zu sehen, weißt du? Auch wenn da das Eyecatcher quasi war, dass es halt Alice Creek ist aus First Contact und nicht mehr Susan Thompson. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist auch nicht so vielen aufgefallen, oder? Nee. Also unter dem Make-up und so, ne? Also, weiß ich nicht. Also, und ich muss sagen, ich finde es als Serienfinale ist es ehrlich gesagt das Schlechteste allen Star Trek-Serien, wo wir bisher ein Serienfinale hatten. Gut, man kann sagen, TOS hatte keinen so wirkliches, das war ja auch nur eine normale Folge. Aber jetzt mal so die Böhrmann-Ära
Ich sag mal so, es ist von dem ganzen Old Trek, würde ich jetzt mal behaupten, ist es.
Classic.
War es wirklich das unrühmlichste Ende gewesen.
Ja, es ist. Und es hat so diese fragwürdige Botschaft und so halt, ne? Und auch diese, ich glaube, es sollte cool sein, diese Gespräche, die alte Janeway mit der jungen Janeway und so.
Die alte Janeway kam mir so unsympathisch rüber.
Ja, was ist passiert?
Die kam mir so unsympathisch schon rüber.
Ey, sie hadert sie dann plötzlich nach mit diesen, sie haben 22 Crewmitglieder verloren auf der Rückreise und so. Ja, gut, aber es ist, ne, wahrscheinlich davon die Hälfte im Pilotfilm. Nein, weißt du, also, da hadert die dann plötzlich so damit und gerade die, dass sie dann so diese Vergangenheitsveränderung machen und für alle das auf einmal so in Ordnung ist und so, ne. Also wir lassen es in der Familie von Kim.
Wo waren die Zeitagenten?
Was ist eigentlich aus Luxa und Modulda geworden? Wo waren denn die Zeitagenten? Oh, kennen Sie Captain Kirk? Erwähnen Sie diesen Namen nicht bei uns. Nein. Ja, das ist furchtbar. Das ist wirklich es ist den Figuren gegenüber, es gab keine vernünftige, befriedigende Auflösung, ne, die man gehabt hat. Ne, sind jetzt zurück, aber was jetzt? Ne, man hat nichts, wir wissen leider ja auch, man hat aus dem, was sie zurückgebracht haben, offensichtlich auch bisher ja auch in Picard, außer mit Seven nichts gemacht. Ne, was ist mit der ganzen Borg-Technologie, die sie zurückgebracht haben?
Ich wollte gerade sagen, sie hatten doch dann auf einen Schlag diese Transphasentorpedos, diese Mega-Panzerung. Ja. Dann hatte
so nennen wir es auch, die Mega-Panzerung.
Die Mega-Panzerung, genau.
Alter.
Paris. Wie sagtest du, der Super Pursuit Mode?
Genau, der Super Pursuit Mode. Ja, genau. Ja, auch so mit, dass so die Teile rauskommen und so die Streben runtergehen und so. Ja, aber es ist wirklich, es hat eine fragwürdige Botschaft. Die Borg haben irgendwie nur noch genervt, auch dieses Auseinanderfallen von der Queen am Ende, die man dann so reingelegt hat und so und sich dann quasi infiziert hat.
Also
und so.
Endgame hatte ein paar gute Ansätze, waren da. Wie gesagt, als Janeway dann rüberging, als sie dann ja mit irgendwas infiziert war, das war alles schon cool überlegt. Nur der Zeitreiseplot, der war scheiße. Und wie gesagt, das Ende war einfach komplett unwürdig. Es war unbefriedigend.
Wenn man das den Sachen passt, was gedreht hätte.
Da würde ich jetzt einen dicken Strich drunter ziehen. Es war einfach unbefriedigend. Wirklich.
Weißt du was? Und man hätte das auch einfacher lösen können. Man hätte einfach diesen ganzen Janeway in der Zukunftspart weglassen können. Das ist der die Voyager aus sich heraus gelingt, über dieses Borg-Transfer-Netzwerk im Alpha-Quadranten zu landen. Dann hätte man noch 20 Minuten Zeit gehabt, die am Ende alle nochmal vernünftig den hier Admiral Paris knuddeln zu lassen.
Der Sender hätte seine Borg gehabt.
Der Sender hätte seine Borg gehabt.
Wäre vor Polka Chamburi gewesen von den Anschaltquoten.
Genau, die hätten nicht so viel silbernes Haar, Tönung verbrauchen müssen, ne? Und wir hätten einen würdigen Abschluss zumindest teilweise der Figuren irgendwie am Ende gehabt halt, ne? Und die Voyager hätte es am Ende aus sich selbst heraus geschafft und nicht daraus, dass eine Janeway aus der Zukunft sagt, oh, also das hat zu lange gedauert, die 12 Jahre, bis sie zurück war, nee, ich spring mal zurück. Schöner Shot war effekttechnisch, als sie auf den Borg-Kubus im Nebel gestoßen sind. Das sah sehr schön aus.
Ja. Wie gesagt, die Effekte waren, das sagt man ja schon beim letzten Mal, die Effekte in der 6. und 7. Staffel waren definitiv besser als in den vorhergegangenen. Also das auf jeden Fall. Optisch sah das schon für die Zeit als mega aus. Aber die Story ist wirklich. Wie gesagt, in der 7., das war wirklich. Also die 6. Staffel war schon echt low gewesen. Die 7. hat hier echt nochmal eine Schippe draufgelegt.
Ja, tatsächlich, aber ey, es war wirklich nicht. Ja, wir sind durch.
Tja, Micha. Unglaublich.
Du hast dich durch.
Und jetzt weiß ich auch nicht weiter.
Folgen. Ja, nee, 172 Folgen Voyager haben wir jetzt besprochen, quasi im Speedrun. Quasi.
Ja, und damit habe ich jetzt wirklich alles Star Trek-mäßige gesehen, was man zumindest auf Film sehen kann. Von Literatur halte ich mich da fern, sonst, wie gesagt, ich mache nicht gerne solche Fässer auf.
Vom Gesamteindruck, verstehst du, warum du früher mal aufgehört hast, das zu gucken?
Jo, definitiv. Ja. Definitiv. Also es war belanglos. Hm? Es war alles so, oder vieles war belanglos gewesen.
Hast du ein Ranking von den Classic-Track-Serien, was du am besten, was du am schlechtesten findest, euch zu machen?
Was am schlechtesten war, war definitiv Voyager gewesen.
Ja, definitiv. Ich auch so.
Ja.
Ja, sehe ich auch so. Und ich hadere immer mit mir, ob ich DS9 oder TNG. Ah, ich bin schon fast.
Da würde ich versucht. Doch DS9.
Deep Space Nine.
Doch, Deep Space Nine. Ja. Also, was das angeht, war die stärkste Serie gewesen.
Definitiv. Unglaublich eigentlich, ne?
Die war auch, wie gesagt. Und
das hässliche Endline, ne? Das hässliche Endline ist die beste Star Trek-Serie, ne?
Ja, doch. Ja, ist so. TOS ist halt, hat bei mir diesen Nostalgie-Bonus, weil das war halt das Erste, was ich gesehen habe. Und es ist auch halt anders, muss man wirklich sagen. TOS ist halt so weit anders von TNG einzuordnen, finde ich. Dass man die nicht unbedingt miteinander vergleichen kann. Das war für mich auch noch, das war dann Classic-Classic-Track, würde ich sagen. So, und Archer's Enterprise genauso. Ist für mich auch irgendwas, was nicht so reingehört, finde ich. Also ich finde, man kann Deep Space Nine, Next Generation und Voyager noch am ehesten miteinander vergleichen. Weil das alles so in einer Riege spielt. Und Deep Space Nine ganz, ganz vorne mit dabei und Voyager ganz, ganz hinten.
Definitiv. Also. Und TNG ist halt TNG. Das muss man tatsächlich sagen, das ist TNG halt. Ne?
Ja.
Verdammt. Ja. Ne? Und, ja, aber das ist, ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht ganz unfroh, dass wir es durchhaben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hab ja nicht einsatzweise, ich habe ja immer nur mal hier und da nochmal eine Folge reingeguckt und so und immer mal so ein bisschen mitgelesen und so, aber dachte mir auch, boah, schon krass, dass du es wirklich durchziehst und so. Also, und danke, dass du uns auf jeden Fall an deinem Erstwatch teilhaben hast lassen.
Es war, also, ich kann sagen, es war der zweite komplette Watch der Serie, nämlich der erste und der letzte. Also, ich werde vielleicht mal ab und zu mal eine Folge noch schauen. Und wie gesagt, wenn meine Tochter auch jetzt immer mal wieder noch solche Dinge anmacht. Aber, nee. Also, ich bin auch mehr froh, dass es rum ist jetzt. Aber ich kann jetzt wirklich sagen, ich habe es jetzt endlich mal gesehen.
Ja. In dem Sinne, ne?
Ja.
Dann bedanke ich mich bei dir.
Ich danke dir.
Ja, und mal sehen, was wir als nächstes so raushauen. Ja, ne? Man weiß es ja
natural,
nicht.
Ne? Nie im Leben. Nie im Leben.
Nee. Oh, ich habe nur noch 16 Staffeln, dann können wir anfangen. Nein, alles gut. In dem Sinne, wir bedanken uns für die geneigte Aufmerksamkeit.
Ich denke,
macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.